Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 120. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode steht ganz im Zeichen meines neuen Buchs, das ich zusammen mit meinem Kollegen Jannik Schumann gerade fertiggestellt habe. Vor ein paar Tagen ist es in den Druck gegangen. Wir sind total happy. Ich bin total happy und kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass wir es nun tatsächlich geschafft haben und in circa 2 Wochen das Ergebnis unserer Arbeit in Händen halten dürfen. Echt Wahnsinn. Dabei war der Start alles andere als reibungslos. Wir hatten zu Jahresbeginn noch gar nicht so richtig losgelegt. Da wurden wir auch schon von Corona wieder ausgebremst. Es dauerte dann fast ein Jahr, bis wir wieder Mut fassten und einen neuen Plan schmiedeten. Dann zogen wir los. Quer durch Europa, den größten Weinberg der Welt. Unsere Aufmerksamkeit galt ausschließlich Winzerinnen und Winzern, die nach Alternativen zur standardisierten und industriell geprägten Weinproduktion suchen. Denen Authentizität und Natürlichkeit wichtiger sind als schneller Cashflow. Die neue Denkansätze und Konzepte erproben, denen zugleich aber auch bewusst ist, dass Tradition und kulturelles Erbe unverzichtbare Bestandteile wirklich authentischer Weine sind. Bei unserer Auswahl war uns zudem wichtig, dass es sich um Winzer handelt, die ihr Tun im Kontext globaler Umwelt- und Klimaentwicklungen reflektieren und ihre Arbeit an Kriterien der Nachhaltigkeit ausrichten. Winzer also, die Verantwortung übernehmen. Heute und für die nachfolgenden Generationen. Mit diesen Menschen haben wir hunderte Stunden verbracht. Wir haben ihre Weinberge und Keller besichtigt, über Ziele, Sichtweisen und Einstellungen diskutiert und unzählige Weine probiert. Wir denken zurück heute an unvergessliche Momente, fesselnde Gespräche und faszinierend eigenständige Weine. Wir denken zurück an großartige Menschen und liebenswerte Gastgeber. Ihr Weitblick, ihre Begeisterung und ihr Enthusiasmus haben uns oft sprachlos gemacht, manchmal auch die Tränen in die Augen getrieben. Wir sind dankbar, diese Winzerinnen und Winzer in unserem Buch zu vereinen, in einem Buch des europäischen Weines mit dem Titel New Wine Wave Europas Winzer für die Zukunft. Über all das spreche ich heute mit meinem Kollegen und Master of Wine, Jannik Schumann, dem Co-Autor des Buchs, mit dem ich all die wunderbaren Erfahrungen teile. Wie immer hier im Podcast von Genuss im Bus werde ich in die Rolle des Fragestellers schlüpfen. Die Bühne gehört meinem Gast. Sie gehört dem großartigen Jannik aus dem sächsischen Freiberg. Los geht's! Grüße dich ganz herzlich.
Hallo Wolfgang.
Wir zwei haben ja wirklich allen Grund zum Feiern. Unser Buch ist geschrieben und gerade in den Druck gegangen. Und wie wir gehört haben, in 2-3 Wochen dürfen wir es wahrscheinlich in Händen halten. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, super fühlt sich das an. Also ich denke, wir beide wussten, dass es vorher viel Arbeit ist. Ganz klar. Aber wenn man das Ganze jetzt mal rückwärts reflektiert, dann ist es doch mehr, als wir eigentlich am Anfang erwartet hatten, ganz klar. Und insofern fühlt sich das super an, jetzt eigentlich so nach rund 1,5 Jahren, ja, wirklich ein Ergebnis bald in den Händen zu halten.
Es ist ja dein erstes Buch. Deswegen die Frage, wie bist du insgesamt zurechtgekommen bei den Recherchen, dem Schreibprozess und natürlich auch bei den diversen Abstimmungen, die notwendig waren, mit mir und natürlich auch mit dem Verlag? Wie fällt da deine Bilanz aus?
Eigentlich durchweg positiv. Also, klar, es ist mein erstes Buch, aber man muss einfach dazu wissen, dass ich natürlich eine Menge journalistische Tätigkeiten auch in den letzten Jahren gemacht habe für Zeitschriften, für Weinführer und so weiter. Und insofern ist natürlich auch der Prozess der Recherche und des Schreibens also kein wesentlich neuer Prozess. Ne? Klar, es ist da nochmal ein anderes Ding, ein Buch zu schreiben. Das ist sicherlich eine Herausforderung, dann über die verschiedenen Kapitel halt auch einen roten Faden zu behalten. Das ist definitiv anders zu den Dingen, die ich vorher gemacht habe. Bedeutet also, dass man immer wieder sich selber auch im Prozess des Schreibens einfach mal gegencheckt. Ne? Also passt eben, hat das Ganze irgendwie in der Verbindung, ist eben ein roter Faden gegeben. Das war sicherlich ein Unterschied zu den anderen Tätigkeiten. Aber im Großen und Ganzen, ja, war das jetzt eher zeitlich und organisatorisch eine Herausforderung, ganz klar, weil wir wussten, wir haben eine Deadline. Ne? denke, das hat uns gerade am Ende schon gewaltig zugesetzt. Dazu hören, dass natürlich mit den Recherchen eine Menge Reisen verbunden waren. Und wir beide wissen, das war natürlich zum Teil, ja, mitten in der Hochwelle von Corona, wo natürlich auch die Reisetätigkeiten an sich eingeschränkt waren, Zugangsmöglichkeiten in andere Länder eingeschränkt waren und, und. Also das hat es jetzt nie unbedingt einfacher gemacht, ne? Also ich denke, das war eigentlich für mich dann am Ende so dieses, sagen wir mal, mit dem Endpunkt den im Auge zu behalten und das Ganze natürlich entsprechend organisatorisch dann so zu stemmen, eigentlich die größte Herausforderung, ne?
Ich glaube, mit noch ein bisschen mehr Abstand wird man da vielleicht auch noch mal einen anderen Blick drauf werfen, aber es hatte auch aufregende, wirklich aufregende Momente.
Das hat es definitiv. Ich meine, aufregend war für uns schon der Startpunkt. Wir sind im April letzten Jahres gestartet, eben wo in Europa fast nichts ging. Waren dort für eine Woche in Spanien unterwegs. Ich meine, das war wieder ein Vorteil dann. Es war jeder zu Hause, ne? Jeder Winzer war da. Wir alle wissen aus Erfahrungen natürlich, auch Winzer sind viel unterwegs, gerade im Frühjahr. Und dann innerhalb einer Woche natürlich quer über Spanien alle zu erwischen, das ist fast unmöglich und das ging natürlich. Also das war insofern positiv. Auf der anderen Seite eben eine riesen Herausforderung mit den ganzen Tests und Zertifikaten und Nachweisen und ja, Einreisedokumenten. Also das war schon irgendwie spannend, vor allen Dingen insofern auch spannend, dass man nach einem halben oder über einem halben Jahr überhaupt mal wieder rausgekommen ist. Ne? Und also das war sicherlich aufregend. Ja, und dann natürlich im Laufe des Jahres die anderen Trips, hat schrittweise eigentlich dann wieder in die Normalität zurückgefunden. Ne? Also für mich dann ein Erlebnis, das weißt du ja, das war weniger schön natürlich dann im Juli, wo ich den Unfall hatte. Ne? Auf dem Weg nach Frankreich, Aquaplaning und mehrmals überschlagen. Also das war sicherlich was, wenn man das so als Einzelereignis herausgreift, sicherlich der aufregendste Moment, wenn auch nie geplant, natürlich. Ne?
Aber du hast es mir erzählt, da klang das alles ziemlich cool und abgeklärt.
Naja, klar, man verarbeitet es dann schnell und vor allen Dingen die Woche stand ja. Ne? Es war von der ganzen Woche waren die Termine geplant. Gut, und dann am nächsten Tag saß ich halt dann im Flugzeug nach Frankreich. Ne?
Sehr cool. Und heißt ja unser Titel New Wine Wave. Da haben wir versucht, mit diesem Titel sicherlich auch den Inhalt ein bisschen zugespitzt auf den Punkt zu bringen. Vielleicht verbirgt sich dahinter auch so eine Art roter Faden, der sich durch das Buch zieht. Welche Botschaft steckt für dich in diesem Titel drin?
Also ganz klar, das ist der rote Faden, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Und die Botschaft eigentlich, die für mich da drin steckt, dass eigentlich Europa so ein bisschen dabei ist, sich neu zu erfinden. Also ich glaube, Europa war noch nie so bunt wie heute, was den Wein angeht. Also viele Dinge, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, viele neue Projekte, viele Weine, also die hat es zumindest in dieser Menge, also vor ja, noch 20 Jahren, 25 Jahren definitiv nie gegeben. Also das reflektiert eben eine Entwicklung, die wirklich ganz, ganz jung ist, die ganz neu ist. Also das ist eigentlich die Botschaft, ne? Also Europa ist spannender denn je. Ne?
Und der Untertitel Europas Winzer für die Zukunft, wie ist das gemeint? Liegt in den Händen der Winzerinnen und Winzer, die wir da im Buch porträtiert haben, die Zukunft des europäischen Weins?
Zum Teil schon. Also zumindest sage ich mal, dass sie ja stellvertretend für eine große Bewegung stehen. Und die Frage ist einfach, wie stellt man natürlich den Wein, so wie wir Wein verstehen, als Produkt, was handwerklich geprägt ist, was einen klaren Bezug zur Herkunft hat, zur Tradition hat. Wie macht man das Ganze zukunftsfähig? Ne? Also wir alle wissen, es gibt nun mal verschiedene Marktsegmente und klar, wir haben natürlich auf der anderen Seite in den letzten Jahrzehnten auch eine enorme Industrialisierung des Weins gesehen. Ne? Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, das ist halt einfach ein Fakt. Aber auf der anderen Seite eben haben wir eine andere Weinwelt eben, die dem konträr gegenübersteht, die also ganz andere Prinzipien, ganz, ganz andere Grundsätze hat. Und da ist einfach die Frage eben, wie macht man diesen Teilbereich eben zukunftsfähig, ne? Dass eben weiterhin die Weinwelt so bunt bleibt und eben, sag ich mal, diese Industrialisierung, wie gesagt, es ist ein Teilbereich, die wird es immer geben, ne? Aber natürlich, ja, nie weiter an Einfluss gewinnt.
Also hatten wir letztlich den Blick auf eine doch immer noch vergleichsweise kleine Nische, oder?
Es ist halt immer eine Frage, wie, aus welcher Perspektive, wenn man es prozentual auf die Menge sieht, auf die Produktionsmenge, dann ist es sicherlich eine Nische. Ne? Sieht man es natürlich auf der anderen Seite von der Perspektive, wie viele Köpfe dahinter stehen, also bin ich mir gar nicht so sicher, ob das unbedingt eine Nische ist. Ne? Es sind natürlich auch eine Menge, das haben wir ja erlebt, eine Menge Winzer dabei, die sehr klein sind, bewusst auch klein sind. Ne? Die sagen also, von meinem Selbstverständnis sind 3, 4, 5, 6 Hektar, wenn ich davon leben kann, genug. Also ich brauche jetzt keine 50 oder 100. Ne? Und insofern aus der Perspektive eben, was die kreativen Köpfe betrifft, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, sich auseinandersetzen eben wie in welchem Umfeld der Wein noch entsteht, Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel mit einbeziehen. Also ich glaube, es ist dann gar keine Nische. Ne?
Und auch die Ausstrahlung, die wahrscheinlich diese Winzer, diese Menschen haben, ist nicht zu unterschätzen.
Absolut, die Ausstrahlung ist wesentlich größer und ich denke, das ist für viele auch interessanter, ne? Als industriell, sagen wir unter industriellen Grundsätzen hergestellter Wein. Ne?
Also im Ergebnis, welches Profil musste dann so ein Winzer oder so eine Winzerin mitbringen, um für unser Buch überhaupt in Frage zu kommen?
Ich denke, das Erste, da sind wir uns einig, das, was ins Glas zum Schluss kommt, das muss halt stimmen. Aus irgendeiner Perspektive, es muss eine eigene Stilistik haben. Es muss schon unverwechselbar sein. Gut, Qualität, wir alle wissen, wie streitbar Qualität ist. Ne? Wir haben selber ja in dem Prozess kennengelernt, dass wir dort auch Grenzen erweitern müssen. Ne? Also, dass wir natürlich im Rahmen unserer Ausbildung gewisse sensorische Profile muss er als gesetzt hinnehmen. Und ich denke, da muss man ein Stück weit selber eben auch diese Wege verlassen, ne? Also auch offener sein. Ne? Also wir alle wissen, dass es Dinge gibt im Wein, Aromen gibt im Wein, die sind halt in diesem Grenzbereich. Ist es ein Fehler oder ist es halt, sag mal, ein gutes Aroma? Ne? Und ich glaube, da muss man natürlich flexibler sein. Und deswegen ist für mich immer so der Begriff Qualität ein bisschen schwer zu fassen. Wir haben bewusst von vornherein entschieden, keine Punkte zu vergeben oder irgendwelche Bewertungsschemen dahinter zu schalten. Ne? Also insofern, um es auf den Punkt zu bringen, es muss einfach spannend sein, kann durchaus auch herausfordernd was im Glas sein. Das war das Erste. Ne? Also das muss gegeben sein. So. Und danach eben guckt man sich den Prozess rückwärts an. Ne? Wie entsteht der Wein eben? Ne? Also einen ganz klaren Fokus, den wir ja von vornherein in der Auswahl gelegt haben, eben, es muss ein Respekt da sein. Respekt vor der Natur, Respekt vor dem sozialen Umfeld, Respekt vor einem traditionellen, vor dem kulturellen Background. Ne? All diese Dinge müssen erfüllt werden, um am Ende als Winzer in das Buch zu kommen.
Ja, genau so ist es. Und du hast jetzt die wichtigsten genannt. Du könnt wahrscheinlich noch den einen oder anderen Aspekt dazu führen. Wie bist du denn vorgegangen? Wie hast du deinen Rechercheprozess letztlich organisiert?
Unser Vorteil ist, dass wir ja stark vernetzt sind. Ne? Und auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir starten mit dem Buch, es war insofern ja nie ein Beginn von null, weil klar, auch im Rahmen meiner anderen Tätigkeiten setze ich mich permanent natürlich auch damit auseinander, was in Europa bzw. in unserer Weinwelt passiert. Und insofern war es jetzt nie unbedingt im Punkt von null, sondern man hatte schon eine Idee, ne? Also welche Regionen, welche Winzer dort in dem Buch eine Rolle spielen werden. Ja, und dann war es eigentlich ein einfaches Ding, einen Pool zu bilden, ne? Genau diese Kriterien dahinter zu schalten, das durchlaufen zu lassen. Ne? Von vornherein habe ich mir natürlich einen gewissen Puffer gelassen, gesagt, okay, im Zuge eigentlich dieser Recherche, wenn man unterwegs ist, in Spanien, in Portugal, es gibt natürlich immer wieder Empfehlungen, eben von den Winzern dann, die wir besucht. Und das war eigentlich natürlich dann wirklich ein verdammt spannendes Ding, weil dort kamen halt dann am Ende Winzer zum Tragen. Sind heute Winzer im Buch vertreten, also die kannte ich vor einem Jahr.
Die hattest du nicht auf dem Schirm, ja.
Die hatte ich nie auf dem Schirm, genau. Also insofern ist man dann schon auch sehr stark nochmal eingetaucht, ne? weit über dem, was man eben vorher kannte.
Das heißt, im Forschungsprozess im Grunde genommen noch ungemein offen für auch mal eine kleine Kehrtwendung.
Ja, also das habe ich mir eigentlich bewusst so von vornherein wirklich offen gelassen, weil auch das ist eine Erfahrung aus vielen Reisen in den vergangenen Jahren. Man kennt nie alles und wenn man vor Ort ist, man trifft immer was Neues. Ne? Und insofern war eigentlich für mich so, Ja, von vornherein klar. Also es hat so ein bisschen ein offenes Ende. Ne? Man startet natürlich mit einer gewissen Auswahl an Winzern, aber ja, so also eine gewisse Unbekannte, die war von vornherein eingeplant und am Ende hat sich das so bestätigt. Ne?
Du, uns ging's ja immer auch um die Menschen, ne? Um die persönlichen Geschichten. Was motiviert und inspiriert sie? Welche Wertvorstellungen haben sie? Wie sind sie? Wie gehen sie durchs Leben und wie kommen sie mit all den Herausforderungen, denen sie tagtäglich begegnen? Wie kommen sie mit all dem zurecht? Und ich habe es jedenfalls so erlebt, um den Menschen auf diese Art auch näher zu kommen oder ganz nahe zu kommen, muss man sich auch als Gegenüber, sagen wir mal in der Rolle als Forscher oder Interviewer oder Buchschreiber, muss man sich selbst ein Stück weit auch öffnen, muss selbst Persönlichkeit zeigen. Sonst machen sie nicht so auf, wie man es eigentlich braucht. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das erlebt?
Ja, klar. Ich meine, es muss ja eine persönliche Brücke irgendwo da sein, um am Ende diese Insights zu erfahren, die wir ja genau im Buch abbilden wollen. Klar, es ist immer einfacher, wenn man sich dann persönlich gegenübersteht oder sitzt. Deswegen war von vornherein auch das für mich gesetzt, dass ich eigentlich ja, jeden auch möglichst persönlich kennenlernen will. Ne? Und wir haben das eingangs diskutiert. Das war schon eine riesen, ja, organisatorische Herausforderung, ne? Weil das sind natürlich auch Winzer dabei, die sitzen auf Inseln. Also die sind, ja, sind zum Teil wirklich schwer zu erreichen. Also, aber das war von vornherein für mich gesetzt, ne? Um eben wirklich dort auch zu signalisieren, hey du, ich habe Interesse wirklich an dir. Es ist, also wir wollen in die Tiefe gehen. Wir wollen in dem Buch nicht an der Oberfläche bleiben. Und wenn man sich dann auf den Weg macht, dann ich glaube, dann bringt der Winzer von vornherein natürlich auch den Respekt entgegen, ne? Und auch die Wertschätzung dafür, dass man eigentlich diesen Aufwand betreibt. Ne? Und insofern fiel es mir eigentlich dann in wenigsten Fällen irgendwo schwer, von vornherein dort auch wirklich in diese Ebenen zu kommen, die wir halt brauchen. Ne? Habe mir Zeit genommen dafür. Also wir haben im Schnitt maximal 2 Termine am Tag gemacht, ne? Manchmal nur einen Tag, ne? Also um dort wirklich auch die Zeit in ihrem Nacken zu haben.
Und wichtig war sicherlich auch immer der Gang in den Weinberg, oder?
Absolut, klar. Ne? Es gehört am Ende alles dazu, ne? Weinberg, Keller, all die Dinge, das ganze Umfeld, in dem sich halt der Winzer bewegt. Ne? Gut, es gab Weinberge, die kannte ich halt vorher schon oder Regionen vorher schon. Ne? Also insofern war das jetzt nicht unbedingt immer dann die absolute brandneue Information dann. Ne? Aber klar, es gehört dazu. Am Ende beleuchten wir in dem Buch ja den gesamten Prozess. Ne? Und logischerweise gehört dann Weinberg und Keller dazu.
Lass uns mal einen Blick auf die verschiedenen Weinregionen Europas werfen.
Ne?
Welche Regionen waren da aus deiner Sicht besonders spannend? Siehst du da, wenn du dich jetzt mal für einen Moment in die Adlerperspektive hochschwingst, Vorreiterregionen oder Hotspots, wo Dinge passieren, die schlussendlich auch für andere Vorbildcharakter haben können und inspirierend wirken?
Schwer zu fassen. In meinen Regionen sind halt auch immer wieder Menschen. Ne? Und klar, es gibt Regionen, da sitzen halt mehr Winzer, die eben genau diese Dinge in sich tragen, die wir halt in dem Buch abbilden wollen, die halt innovativ und verantwortungsbewusst sind. Also einzelne Regionen fällt fast schwer. Man muss es vielleicht ein bisschen auf Länderebene sehen. Da ist für mich Spanien momentan sicherlich einer der Hotspots in Europa. Eben man noch kann man es gar nicht dann unbedingt eingrenzen auf eine bestimmte Region, sondern das ist eigentlich an allen Ecken und Enden. Ne? Also wo eben ja, Winzer zu finden sind, die halt progressiv sind. Ne? Also und das ist schon in einer Dichte. Also das ist sicherlich bemerkenswert. Also wirklich eine größere Dichte im Vergleich meinetwegen zu Italien. Ne?
Ja, sehe ich genauso. Es waren letztlich, glaube ich, also aus meiner Sicht, ich habe ja mich ein bisschen um andere Länder gekümmert, doch mehr die Menschen, Persönlichkeiten, die da Thema waren, als dass man sagen kann, das ist sozusagen eine ganze Region, die da von dieser Welle erfasst worden ist, von der wir reden. Und diese Menschen gibt es zum Beispiel in Italien, in der Schweiz oder in Österreich, in allen Regionen schlussendlich. Aber es gibt keine Region, wo ich auch sagen kann, ja, da ist die ganze Region quasi auf dieser Welle tanzend, ja.
Na, ist, denke ich, schwer. Also es gibt hier und da ein paar Ausnahmen. Also mir fällt das so spontan zum Beispiel Im Languedoc, die Terrasse du Larzac ein. Ne? Also
Ja.
das ist sicherlich eine Region, wo wir
Ja.
überdurchschnittlich viele progressive Winzer vertreten haben. Also dort hätte man locker wirklich 10 Winzer im Buch reinnehmen können. Ne? Also
Ja,
das
ja. Am Ätna in Sizilien ist auch so eine Region, wo sicherlich.
wahrscheinlich ähnlich,
Ja,
genau.
ja,
Ne?
ja. Wenn ich persönlich an die Winzerbegegnungen so zurückdenke, dann kann ich heute noch im Grunde jede einzelne Begegnung gut erinnern und habe viele, 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 viele Bilder im Kopf. Und wie ist das bei dir? Gab es da auch Dinge, die für dich neu waren, die ganz überraschend kamen, wenn du da vor Ort mit denen am Tisch gesessen hast und die Weine probiert hast?
Definitiv. Ich meine, es sieht sich in Grenzen. Wir haben ja vorher einen Fragebogen an jeden Winzer rausgeschickt und haben natürlich schon verschiedene Dinge vorher ja abgefragt, in der Vorbereitung halt natürlich dann auch auf die persönlichen Treffen. Und da steckt ja natürlich auch viel drin, sodass dann also die Überraschungen im Nachhinein dann natürlich zum persönlichen Besuchstermin jetzt nicht so in der Häufigkeit gegeben waren. Aber klar, es sind manchmal ja auch Dinge, wo ein Winzer sagt, da habe ich jetzt vielleicht gar nicht dran gedacht oder das wollte ich jetzt gar nicht so bewusst in den Vordergrund rücken. Und das hat es schon gegeben, definitiv. Also für mich war es in der Summe eigentlich ein wunderbarer Weiterbildungsprozess. Ne? Also muss man ganz klar sagen. Ne? Also auch, was man eben nach wie vor im Weinberg eigentlich alles machen kann. Also nie in dem Sinne, dass man zu viel interveniert, sondern schon das Ganze eher, ja, eigentlich nur versucht, unterstützend einzugreifen. Aber da kann man eine ganze Menge tun. Und da habe ich unwahrscheinlich dazu gelernt. Ne?
Ja, das werden die Leser nachher merken, dass da natürlich auch inhaltlich oder sozusagen produktionstechnisch hin und wieder auch der ein oder andere Aspekt vertieft wird. Das lag nicht in unserem Fokus, sondern mehr die Menschen und das, was sie antreibt. Aber natürlich haben wir da die verschiedenen Aspekte immer wieder mal auch vertiefend beleuchtet. Und das war für mich nicht minder wie für dich ein Weiterbildungsprozess tatsächlich.
Naja, am Ende kann man es ja auch nie drin. Ich meine, es ist natürlich klar, wir reflektieren die Menschen, aber ja auch deren Arbeitsweise. Und insofern ist das ja ein wesentlicher Bestandteil dessen, auf dem Weg wirklich dann den authentischen Wein eben zu machen. Ne? Also ich meine, das definiert ja auch jeder anders und den Weg auch, wie er dahin kommt. Also ich denke, das zeigt ja auch das Buch in der Summe sehr gut. Es gibt halt nie den einen Weg, sondern es gibt halt viele verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Ne? Und jeder hat natürlich auch seine eigene Interpretation eines, sag ich mal, authentischen Weines. Ne? Also auch das diskutieren wir ja im Buch. Und ich denke, das ist ja spannend für den Leser zu sehen. Also da gibt es halt nie ein Schema, sondern wie gesagt, das ist am Ende hat jeder seine eigene Interpretation. Und das macht es eigentlich so spannend dann in Summe eben. Ne? Das führt eben zu diesem, ja, zu dieser Vielfalt, ne? Zu diesem bunten Europa. Ne?
Wer wird denn deiner Meinung nach unser Buch lesen? Was denkst du?
Ich denke eigentlich, es wird jeder lesen, der sich genau eben für diese Art von Wein interessiert. Und das ja, werden private Enthusiasten sein, die einzelne Regionen, einzelne Winzer näher kennenlernen wollen, die hier und da vielleicht auch mit Winzern schon oder mit in deren Weinen Bekanntschaft gemacht haben. Und jetzt einfach natürlich so die Geschichte hinter den Kulissen eigentlich kennenlernen wollen. Denke durchaus, natürlich auch Fachpublikum, also aber in der Gastronomie oder im Handel. Also ich denke, es ist ein Buch, was einen sehr guten Mix hat, an einer fachlichen Tiefe auf der anderen Seite, aber eben ja auch einen hohen Unterhaltungswert hat. Ne? Und ich denke, da darf man halt auch nie vergessen, zu dem Unterhaltungswert gehört natürlich auch, dass wir die Menschen visualisieren, dass wir die sichtbar machen. Und auch das war ja, das weißt du, schon nochmal eine gewaltige Herausforderung, dass wir gesagt haben, okay, die Anja, unsere Fotografin, die im Buch ist, versucht halt wirklich jeden einzufangen. Und dass uns das am Ende gelungen ist. Also das war von den 101 Winzern, ich glaube jetzt 96 oder 97, also wirklich
97, ja.
im Buch haben. Also das ja, trägt für mich insgesamt zur Wertigkeit des Buches bei, weil sind wir uns einig. Ne? Wir alle lieben Bilder und wir wollen natürlich die Menschen auch sehen, ne? Die dahinter stehen. Ne?
Ja, und wir kennen ja die Bilder, die Anja gemacht hat, und das sind wunderschöne Charakterporträts, die sozusagen oft auch den Kontext schön zeigen. Ja, das ist einfach nochmal eine andere Sache, wenn wir über einen Winzer schreiben und können uns gleichzeitig auch ein Bild von ihm machen. Und du hast es gerade angesprochen. Aus meiner Sicht ist das Buch wunderbar lesbar. Es erzählt Geschichten von Menschen, eingebunden natürlich in unser Thema, in unsere Perspektive. Insofern meine ich auch, dass es ja eben nicht nur für Enthusiasten oder was weiß ich, hochgradig vom Weinvirus Infizierte ist, sondern auch, dass darüber hinaus Interessierte und Neugierige da eine super spannende und letztlich auch enorm inspirierende Lektüre vorliegen haben. Also ich würde, glaube ich, mit dir zusammen den Kreis über die Enthusiasten erweitern wollen.
Doch, umso besser, habe ich nichts dagegen.
Und wir haben ja jetzt bereits auch die ersten Veranstaltungen zur Vorstellung des Buchs geplant. Mhm. Wollen wir in verschiedenen deutschen Städten, aber vielleicht sogar auch über Deutschland hinaus machen. Wie wirst du diese Events gestalten? Was können die Besucher von deinen Events erwarten?
Klar, sie lernen das Buch kennen. Auf der anderen Seite, das eben dann das Ziel oder ja, das Ziel, was wir gemeinsam auch diskutiert haben, ne? Natürlich auch dort die Leute einfach mit an Bord zu holen, die wir in unserem Buch reflektieren. Und insofern jetzt die ersten Veranstaltungen, die feststehen, auch bei uns in Freiberg, in der Weinbar, werden halt immer zwei, drei Winzer eben aus dem Buch anwesend sein. Ne? Und ich denke, das macht es eben genau so spannend an dem Abend. Also es gibt einen kleinen Einblick in das Buch, aber dann hat man die Menschen eben dort stehen. Mm-hmm. Ne? Kann also genau die Dinge, die wir eigentlich im Buch reflektieren, dort nochmal face-to-face eigentlich diskutieren. Sie stellen selber ihre Weine vor. Also ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor. Mm-hmm. Also das für mich rein über eine reine Buchlesung, wo es dann mal ein Glas Wein gibt, hinausgeht. Ne? Mm-hmm. Also einfach die Menschen dort mit an Bord zu haben.
Ja, absolut. Wir werden nicht alle aus dem fernsten Winkel bekommen, aber ich habe zumindest bereits erste Gespräche da geführt und da wird auch der eine oder andere aus dem Ausland zu uns kommen und diese Events.
Definitiv. Also ich glaube, das Interesse ist riesig. Das, was ich vorhin sagte, also auch die Wertschätzung, die wir eben den Winzern entgegengebracht haben, die fließt zurück, ganz klar. Also wir haben mittlerweile wirklich eine Menge Zusagen, ob das unsere bulgarischen Winzer sind, die sich für die Veranstaltung auf den Weg machen, Leute aus Österreich, aus Spanien. Also, also ich denke, das Interesse auch von deren Seite ist natürlich riesig. Ne? Mhm.
Was hältst du von Online-Events rund um das Buch quasi in einer vielleicht zweiten Phase für Menschen, die jetzt quasi nicht vor Ort haben teilnehmen können?
Gute Frage, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, zumal nach 2 Jahren, wo alles online ging, bin ich ehrlich gesagt froh, jetzt eigentlich Dinge zu planen, die halt wirklich physisch stattfinden. Also keine Ahnung, ne, ob man das nochmal aufgreift. Ne? Klar, es ist eine Idee für Interessierte, die jetzt außerhalb eben der Stelle, wo wir die Weinproben oder ich nenne es eigentlich so als das literarische Weintasting, ne? Wo wir das veranstalten. Aber ehrlich gesagt, da habe ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken gemacht, weil jetzt steht erstmal zu viele Dinge an, zum Glück eben, die wir also wirklich physisch eben umsetzen kann vor Ort. Ne?
Janik, wie fällt dein Blick in die Zukunft aus? Wie werden der Krieg und die diversen Krisenprozesse aktuell die Weinbranche treffen und wie werden sie dich persönlich treffen? Wie gehst du in die Zukunft?
Ja, also grundsätzlich schaue ich positiv in die Zukunft, klar. Das hängt mit meiner Grundeinstellung zusammen und auch wenn natürlich momentan viele Dinge ringsherum passieren und eben gerade auch vor unserer Tür da in der Ukraine, was uns jeden Tag stark beschäftigt. Also ich denke, wichtig ist, sich davon jetzt auch nicht runterziehen zu lassen. Ne? Also trotzdem seinen Optimismus zu behalten, zu gucken, wo wir helfen kann. Das haben wir in den letzten Wochen sehr viel auch gemacht. Eine Familie bei uns beherbergt, dann für sie jetzt eine Wohnung gesucht, eingerichtet. Also unterstützen da schon, wo wir können. Und mehr denke ich, kann man in dem Moment nicht tun. Aber ansonsten gucke ich positiv in die Zukunft und bin jetzt eigentlich gespannt, was sich so an neuen Projekten ein paar sind im Kopf, so sind in der Planung ergibt, nachdem wir ja wieder Zeit hatten. Ne? Das hat uns anderthalb Jahre und vor allen Dingen in dem letzten halben Jahr das Buch intensiv gefordert, also zeitlich auch gefordert. Und die Zeit ist jetzt zur Verfügung, das ist eigentlich das Spannende dabei. Ne?
Kannst du dir denn vorstellen, in naher oder ferner Zukunft nochmal so ein Projekt, so ein Buchprojekt anzupacken?
Absolut, klar. Ne? Also eben Themen gibt es nach wie vor viele, das sieht man ja, oder hatten wir ja im letzten Jahr im Rahmen eben der Recherche dann oder des Entstehungsprozesses unseres Buches gesehen. Also da gibt es schon noch hohe Lücken, ne? Also ganz klar. Und insofern kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Ne?
Fein, Janek. Das war für heute, finde ich, ein interessantes, spannendes Gespräch, ein Einblick in unser Buchprojekt. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon sozusagen geschnuppert an dem, was da kommen wird und wartet nur darauf, bis er dieses Buch im Handel denn endlich erstehen kann. Ich glaube, Mitte Juni wird es erst in den Handel kommen. Wir werden also einen Monat das Buch haben und vorstellen können. Ja, mir bleibt ein Dankeschön für heute, lieber Janek.
Genau, ja, danke an dich. Also ja, vielleicht dort auch nochmal für unsere Zuhörer. Ja, bin natürlich dann sehr gespannt auf das Feedback am Ende. Also ich denke, wir von unserer Seite haben ein gutes Gefühl, was wir da zustande gebracht haben. Jetzt gucken wir einfach mal, ne, ob unsere Leser das dann genauso sehen und reflektieren. Also da freue ich mich sehr auf ein Feedback, auch auf einen Austausch dann. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, wir haben ja eine Website mit einer Blogfunktion zu unserem Buch, also wo man genau natürlich diesen Austausch machen kann. Und dort vielleicht noch der Hinweis, dass wir in den nächsten Tagen also dann schon auch so das Geheimnis lüften werden, welche Winzer im Buch vertreten sind. Ich denke, da warten viele mit Spannung darauf. Ne?
Absolut. Ich werde auf jeden Fall den Link zu unserer gemeinsamen Website werde ich in die Shownotes packen. Und nachdem ich dir alles Gute gewünscht habe, Janek, sage ich nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, nicht nur an dich, vor allen Dingen aber auch an unsere wunderbare, großartige Fotografin, die Anja. Die ist heute ja nicht dabei, aber die war ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams und hat zu einem ganz großen Teil natürlich dazu beigetragen, dass das Buch das geworden ist, was es jetzt ist.
Genau. Bleibt nichts mehr hinzuzufügen in dem Sinne, Wolfgang.
Alles Gute dir.
Vielen Dank. Danke.
Ne? Bis bald.
Ciao. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Janek Schumann über unser gemeinsames neues Buch New Wine Wave, Europas Winzer für die Zukunft. Den Link zu unserer Website packe ich in die Shownotes zu dieser Episode und dort findet ihr dann auch die Termine für unsere literarischen Weintastings. Sie beginnen am 3. Juni in Düsseldorf bei Concept Riesling. Das ist also der Start unserer literarischen Weintastings und damit die Präsentation unseres Buches. Weitere Termine stehen auch schon fest, unter anderem in Janeks Weinbar in Freiberg, in München, in Kandern in der Nähe von Basel, auch in der Nähe von Schaffhausen. In der Deutschschweiz ist was geplant und dann folgen weitere Termine für Frankfurt, Darmstadt und sicherlich noch ein paar weitere Städte. Auch hier im Podcast geht es weiter, in 14 Tagen dann mit Johannes Kopp, den ich ja bereits für die heutige Episode angekündigt hatte. Wieder ein besonders spannender und tiefgründiger junger Winzer, der früh, noch während seiner Ausbildung, völlig unerwartet seinen Vater verloren hat und deshalb zu einem Zeitpunkt loslegen musste, als seine Altersgenossen gerade Abitur machten. Das ist ein ziemlich genau 10 Jahre her. Und was Johannes Kopp seither auf die Beine gestellt hat und wie er mit den Aufgaben auch persönlich gewachsen ist, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Ihn vor Ort in Sinsheim zu besuchen und dabei einem sehr ernsthaften, nachdenklichen und zugleich ungemein tatkräftig zupackenden Menschen zu begegnen, war ein unvergessliches Erlebnis. Das Interview, das ich dort mit ihm geführt habe, ist hier im Podcast in 14 Tagen zu hören. Und dann freue ich mich wie immer, wenn du dann am 29. April wieder einschaltest und bei der 121. Episode von Genuss im Bus dabei bist. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.